Morgen, liebe Gemeinde, ich würde gerne, bevor ich mit der Predigt anfange, noch beten und ihr dürft dazu aufstehen. Herr, danke, dass wir jetzt auch in diesem Lied nochmal erinnert wurden, dass du ein großer Gott bist, Herr, und ja, dass wir dich fürchten sollten und ja, dass wir auch deinem Namen Ehre erweisen sollten in Ewigkeit. Und ich danke dafür, dass auch genau der Predigttext, den wir ja, heute durchgehen, genau das Gleiche zum Thema, dass er immer wieder betont, dass du einen großen Namen hast und dass man dich fürchten sollte und dass man deinen Namen ehren sollte. Ja. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du uns die Herzen öffnest für die Wunder in deinem Gesetz. Herr. Ich bitte dich, dass wir ermutigt werden und ermahnt werden und in der Hingabe für dich motiviert werden. Und ich danke dir auch für die Kinder, die im Kindergottesdienst sind und ebenfalls dein Wort hören. Und ich möchte dich bitten, dass auch bei ihnen dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, dass sie dich erkennen und begreifen, was du für sie getan hast und ja, ein Leben mit dir führen. Bitte wirke du auch da. Amen. In 3. Mose lesen wir eine Geschichte, die ich unheimlich interessant finde, aber auch schwierig, und zwar von Nadab und Abihu. Wisst ihr, wer die zwei waren? Das waren die Söhne von Aaron, von dem hohen Priester. Und man liest da, dass sie eigene Feuerschalen genommen haben und fremdes Feuer geopfert haben. Wir wissen nicht genau, was es bedeutet, dass sie fremdes Feuer geopfert haben, aber die Konsequenz dafür, dass sie das gemacht haben, war riesig. Sie mussten mit ihrem Leben bezahlen, Gott hat Feuer vom Himmel gesandt und sie verzehrt. Man spekuliert jetzt und man kann annehmen, was genau das war, was sie falsch gemacht haben. Manche sagen, das Problem war, dass sie eigenwillig gehandelt haben. Andere sagen, denn direkt in den zwei Versen danach werden die Priester aufgefordert, dass sie sich vom alkoholischen Getränk fernhalten sollen, dass die vielleicht auch irgendwas Alkoholisiertes zu sich genommen haben und betrunken dann Gott geopfert haben. Aber wir wissen nicht, was genau das Problem ist. Auf jeden Fall haben sie falsch gehandelt und Gott hat eine echt schlimme Konsequenz geschenkt und hat ihnen das Leben genommen. Und zum heutigen Text soll es nicht um die zwei Priester gehen, aber um andere Priester, die ebenfalls schlecht gehandelt haben und wo ebenfalls eine schon harte Konsequenz auch genannt wird. Und ich weiß nicht, ob ich erinnert, ich habe so vor circa einem halben Jahr über Maleachi gepredigt, über das erste Kapitel. Und heute möchte ich gern fortsetzen mit der Predigtreihe über Maleachi, und zwar mit dem zweiten Kapitel in Maleachi. Sag mal kurz was zum Hintergrund. Maleachi hat vermutlich um die Zeit um 433 nach Christus gelebt oder vielleicht auch bis 424 nach Christus. Israel ist da aus dem Exil von Babylonien schon zurück. Es liegt ungefähr 100 Jahre her, dass sie im Exil waren und die Stadtmauern der Tempel stehen bereits wieder. Also es ist zur Zeit von Nehemia und Esra oder kurz nach der Zeit von Nehemia und Esra. Der Tempeldienst ist wieder eingeführt, die Priester tun wieder ihren Dienst im Tempel. Zum Aufbau von dem Buch. Das große Thema vom ganzen Maleachi-Buch ist, Gottes Namen sollen wir ehren durch ein frommes Leben. Oder Gottes Name soll geehrt werden durch ein frommes Leben. Das Maleachi-Buch ist für eine Sache ziemlich typisch, und zwar für die Dialogform. Ganz oft lesen wir, so spricht der Herr, immer wieder, spricht der Herr. Und dann kommen auch immer wieder Einwände vom Volk Israel. Also es ist wie ein Dialog zwischen Israel und Gott. Und ab und zu sagt auch Maleachi noch eigene Worte dazu. Und das Buch kann in 6 Botschaften aufgeteilt werden. Bei der letzten Predigt haben wir die erste Botschaft angeschaut. Das ist Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. In der ersten Botschaft, da kritisiert Gott das Volk für die mangelnde Liebe oder für das mangelnde Wissen von Gottes Liebe. Und jede Botschaft ist gleich aufgebaut. Jede Botschaft beginnt mit einer Behauptung von Gott. In Vers 1 oder Vers 2, in Kapitel 1 war das, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Und dann folgt immer wieder die Widerrede von Israel. Ebenfalls in Vers 2 widerspricht das Volk, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Und dann in der restlichen Botschaft stellt Gott die Beweise dar, dass er sie geliebt hat oder für seine erste Behauptung. Und genauso ging es in der zweiten Botschaft weiter, die beginnt in Vers 6 vom ersten Kapitel, die haben wir letztes Mal angeschaut. Gott stellt die Behauptung auf in Vers 6, dass ein Sohn seinen Vater ehrt und ein Knecht seinen Herrn, aber die Israeliten ehren Gott nicht, obwohl er ihr Herr ist und auch ihr Vater. Und das Volk Israel widerspricht, indem sie sagen in Vers 7 oder Ende von Vers 6, doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Und dann Vers 7, doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Und dann haben wir gesehen, wie Gott die ganzen Fehler nennt, die die Priester begangen haben. Die Priester haben fehlerhafte Opfer geopfert, obwohl das die fünf Bücher Mose ganz klar sagen, dass die Opfer makellos sein sollten. Aber die haben die fehlerhaften Tiere angenommen und haben sie geopfert. Die Priester waren auch ein bisschen faul. Sie haben gesagt, siehe welche Mühsal in Vers 13. Also sie hatten eigentlich gar nicht so richtig Lust auf den Opferdienst. Das war für sie harte Arbeit, was sie nicht so gern gemacht haben. Und die Priester haben gelogen und betrogen. Davon lesen wir in Vers 14. Und aufgrund von all dem Fehlverhalten von den Priestern hat Gott in Vers 10 gesagt, euer Dienst, den ihr tut, ist eigentlich umsonst. Es wäre besser, wenn irgendjemand die Flügel vom Tempel zuschlagen würde und gar nicht mehr geopfert würde, als dass so geopfert wird, wie ihr gerade opfert. Das war der Inhalt von der letzten Predigt. Und jetzt geht es weiter mit der gleichen Botschaft. Also der Adressat sind immer noch die Priester. Und Gott geht jetzt genauer auf die Konsequenzen von dem Leben der Priester oder von ihren Sünden, von ihrem Fehlverhalten und ihrem Dienst ein. Ich habe den ersten Punkt der Predigt genannt. Sünden bringen Konsequenzen mit sich. Die negativen Konsequenzen von den Priestern, von denen lesen wir hier, dafür, dass sie Gott nicht geehrt haben. Und ich würde gern den ersten Teil von Kapitel 2 lesen, die Verse 1 bis 4. Da heißt es, und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscher, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Siehe, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist auf euer Gesicht, den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. So werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibt, spricht der Herr, der Herrscher. In Vers 1 macht Gott oder Maleachi das schon deutlich, dass es hier um die Priester geht. Wenn das heißt, und nun für euch, ihr Priester, also es ist immer noch bei den Priestern. Und da würde ich gern kurz drauf eingehen, wer die Priester eigentlich waren. Was unterscheidet Priester von Leviten? Die Priester gehörten genauso wie die Leviten zum Stamm Levi, aber die Priester waren ein bestimmter Teil vom Stamm Levi, und zwar nur die Nachkommen von Aaron, von dem hohen Priester, waren Priester. Und die Priester hatten auch andere Aufgaben wie die restlichen Leviten. Wir lesen davon in 2. Mose 28, in den Versen 40 bis 43. Da heißt es, auch den Söhnen Aarons sollst du Leibröcke machen und Gürtel für sie anfertigen. Und hohe Turbane sollst du ihnen machen, zur Ehre und zum Schmuck. Und du sollst deinen Bruder Aaron damit begleiten und seine Söhne mit ihm. Dann sollst du sie salben und ihnen die Hände füllen und sie heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Ferner mache ihnen leinene Beinkleider, um das Fleisch der Blöße zu bedecken. Von den Hüften bis zu den Oberschenkeln sollen sie reichen. Und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen oder wenn sie an den Altar herantreten, um den Dienst im Heiligtum zu verrichten, damit sie nicht eine Schuld auf sich laden und sterben. Das ist eine ewige Ordnung für ihn und für seine Nachkommenschaft nach ihm. Also die Priester, die hatten eine bestimmte Aufgabe, und zwar den Opferdienst zu erledigen. Damals in der Stiftshütte, später im Tempel. Die Leviten waren eher für das Drumherum im Tempel verantwortlich, für das ganze Organisatorische. Aber den Opferdienst, den durften nur die Priester machen. Und das war eine besondere Aufgabe, denn die Priester waren Mittler zwischen Gott und dem Volk. Sie repräsentierten einerseits das Volk vor Gott und andererseits auch Gott vor dem Volk. Und die Aufgabe war enorm wichtig für das ganze Volk. Und ein wichtiges Gebot hat Gott den Priestern schon in den Versen vorgegeben und jetzt wiederholt er es nochmal. Wir lesen in Vers 1: Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot. Und dann heißt es in Vers 2, da wird es beschrieben: Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben. Also das eine Gebot, das Gott hier ganz stark betont, ist, dass die Priester Gottes Namen Ehre geben sollen und es sich auch zu Herzen nehmen sollten. Die Priester, die haben den Tempeldienst verrichtet, die haben geopfert, die waren wahrscheinlich jeden Tag am Tempel, haben geguckt, dass alles läuft, aber ihre Herzen, die waren woanders. Die waren nicht bei Gott. Es zeigt sich darin, dass sie seine Gebote nicht ernst genommen haben. Du kannst nach außen den perfekten Christ abgeben, so wie die Priester, auf die alle aufgeschaut haben vom Volk, die bewundert wurden. Und trotzdem kann dein Leben Gott nicht ehren, auch wenn du ihm ganz viel dienst. Du kannst sämtliche Gemeindeveranstaltungen besuchen, immer dabei sein, dich in der Gemeinde einzubringen, im Putzdienst, im Predigtdienst Leitung machen, Klavier spielen oder sonstige Dienste übernehmen. Und trotzdem kann dein Dienst vergeblich sein, wenn dein Herz woanders ist, während du dienst. Und den Priestern waren andere Sachen wichtiger, als Gottes Namen zu ehren. Wenn die Priester ihren Dienst verrichten, ohne Gott zu ehren, dann erwartet sie drei negative Folgen dafür. Und auf die drei Folgen geht Maleachi oder Gott in Vers 2 noch ein. Es heißt da in Vers 2, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscher, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Für Segensgaben steht im Hebräischen das Wort Braka. Die Lutherbibel übersetzt es mit Segen, die Schlachter mit Segenssprüche und die Elberfelder mit Segensgaben. Die Priester, die waren in einer besonderen Art und Weise gesegnet. Sie hatten die Segensgaben, dass sie vom Bund leben durften. Sie mussten nicht auf den Feldern arbeiten, sondern sie bekamen den Zehnten vom Volk Israel. Das war eine Segensgabe, die aus dem Bund mit Levi hervorging. Eine weitere Segensgabe, die die Priester hatten, war, dass sie Gott dienen durften im Heiligtum. Sie waren diejenigen, die die Opfer darbringen durften und das Volk vor Gott repräsentieren durften. Und noch eine weitere Segensgabe war, dass sie das Volk unterweisen durften. Sie hatten also eine hohe Stellung im Volk und waren verantwortlich für die Weisung und für den geistlichen Zustand auch im Volk. Und die Verfluchung von der Segensgabe zeigt sich zum Beispiel daran, dass die Priester ihren Priesterdienst ab 70 nach Christus nicht mehr im Tempel ausüben durften. Eine weitere Konsequenz wird genannt in Vers 3. Da heißt es: Siehe, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist auf euer Gesicht, den Mist eurer Feinde, und man wird euch zu ihm hintragen. Und der Vers ist sehr schwer zu übersetzen. In der Elberfelder heißt: Siehe, ich bedrohe euch die Saat. In der Luther steht etwas komplett anderes. Da heißt: Siehe, ich will euch den Arm zerbrechen. Es liegt daran, dass in der Luther-Übersetzung hat man, weil es so schwer zu übersetzen ist, einzelne Vokale oder Buchstaben hinzugefügt und kam dann zu dem Sinn, der Luther am meisten noch logisch erschienen hat. Der ursprüngliche Text ist aber einfach schwer zu verstehen. Das Wort Saat, das da steht, kann auch mit Samen oder Nachkommenschaft übersetzt werden. Und ich glaube, dass das damit gemeint ist. Ich glaube, dass Gott hier sagt, ich bedrohe eure Nachkommen, wenn ihr so lebt. Eine Konsequenz wird sein, dass euer Nachkommen vielleicht nicht so gut gehen wird. Und auch das ist zugetroffen, indem die Priester jetzt gerade nicht mehr den Priesterdienst ausüben dürfen. Indem man gar nicht mehr weiß, wer die eigentlichen Priester waren. Oder wer vom Stamm von den Nachkommen Aarons ist. Und die dritte Konsequenz, die hier genannt wird, lesen wir ebenfalls in Vers 3, wenn es da heißt, siehe, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist auf euer Gesicht, den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Jemanden Mist ins Gesicht zu streuen, ist was sehr Beschämendes. Aber Gott sagt hier genau, dass er das machen wird. Also er wird die Priester beschämen und nicht nur Mist wird er ihnen ins Gesicht streuen, den Mist eurer Feste, sagt er. Also er sagt nicht unserer Feste, weil eigentlich waren die Feste ja da, um Gott zu ehren. Er distanziert sich von den Festen, die Priester gefeiert haben und sagt, es waren eure Feste. Und dann sagt er noch, und man wird euch zu ihm tragen, also zu dem Mist. Und dazu würde ich gern 2. Mose 29, Vers 14 lesen. Da heißt es, das Fleisch des Stiers, aber samt seiner Haut und den Inhalt seines Magens, sollst du außerhalb des Lagers verbrennen. Ein Sündopfer ist es. Also die Priester, die haben das Innere von den Tieren, die Gedärme genommen und haben die außerhalb des Lagers verbrannt. Die haben den Müll verbrannt. Und genauso sagt Gott hier, und man wird euch zu ihm hintragen, zu dem Mist, zu dem Verbrannten, zu dem Bedeutungslosen. Also Gott sagt hier letztendlich über die Priester, ihr werdet beschämt werden und euer Leben wird bedeutungslos sein irgendwann. Dann geht es weiter mit Vers 4. So werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibt, spricht der Herr der Herrscher. An der Erfüllung von dieser Prophetie und von den Konsequenzen, die Gott hier genannt hat, werden die Priester erkennen, dass Gott das Gebot gesandt hat. Gott würde den Bund mit Levi gern aufrechterhalten. Und deswegen, weil ihm der Bund mit Levi wichtig ist, bestraft er auch die Priester für die Verfehlungen. Wäre ihm der Bund mit Levi egal, dann würde er die Priester einfach so weitermachen lassen, wie sie handeln. Gott handelt hier mit den Konsequenzen, auch wenn sie hart sind, so wie ein liebevoller Vater, der versucht, seine Kinder zurückzubringen von ihren Verfehlungen, von ihren Irrwegen. Ein Vater, der sein Kind, das ständig lügt, das andere beklaut, nicht versucht zurechtzubringen, wäre ein liebloser Vater. Und Gott liebt seine Kinder. In der Bibel lesen wir zum Beispiel von David, der den Ehebruch mit Bathsheba begangen hat, der den Hethiter Uriah umgebracht hat, dass als Konsequenz der Sohn der Erstgeborenen von der Bathsheba sterben musste. Oder wir lesen auch bei Mose, er hat am Wasser von Meriba den Stock 2-mal mit Gewalt auf den Felsen geschlagen, obwohl es Gott eigentlich nicht so wollte. Und als Konsequenz durfte er das verheißene Land nur sehen, aber nicht betreten. Und so wie Gottes Leben von den Priestern nicht egal war, die ihm dienen sollten mit ihrem Opferdienst, so ist auch Gott unser Leben nicht egal. Denn wenn wir ins Neue Testament reinschauen, in 1. Petrus 2, dann lesen wir da, 1. Petrus 2, ab Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also auch wir Christen, jeder Einzelne von uns gehört zu diesem königlichen Priestertum. Genauso wie die Priester eine ganz hohe Stellung hatten, haben auch wir ein besonderes Privileg und dürfen uns Priester Gottes nennen. Und wenn wir in die Bibel schauen, in den Hebräerbrief, dann lesen wir davon, ja, Gott hat uns unsere Sünden vergeben, aber Gott ist immer noch auch für uns ein liebevoller Vater und er hat das Recht und er tut es auch, vielleicht nicht bei jeder Sünde, aber dass er uns züchtigt. Hebräer 12 spricht davon, ab Vers 4. Da heißt es, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Also Gott sagt hier, alle werden gezüchtigt. Wenn ihr nicht gezüchtigt werdet, dann seid ihr Bastarde und seid keine Kinder. Weiter geht's in Vers 9. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigen uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Also Gottes Züchtigung, auch wenn sie für uns hart ist, hat einen Nutzen, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden, dass wir mehr in Jesu Ebenbild verändert werden. Und dann noch Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Wenn du wie die Priester in der Gemeinde dienst und mitarbeitest, aber dein Herz eigentlich ganz woanders ist, du anderen Dingen nachjagst, du ein frommes Leben vorheuchelst, du vielleicht lange fromme Gebete sprichst hier in der Gemeinde, aber zu Hause überhaupt keine stille Zeit machst und gar nicht betest, dann kann Gott dich züchtigen. Und dann ist auch wahrscheinlich, wenn du Gottes Kind bist, dass er dich züchtigen wird. Gott kann schmerzhafte Niederlagen, Krankheiten und den Verlust von Ansehen nutzen, um uns mehr in Jesu Ebenbild zu verwandeln. Ich komme zum zweiten Punkt und dazu schauen wir uns Vers 5a an. Da heißt es, mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede. Ich habe den Punkt genannt, der Segen eines gehorsamen Lebens. Also die positiven Konsequenzen für Priester, wenn sie Gott ehren. In 4. Mose 25, Vers 12, da lesen wir die Begebenheit von den Israeliten mit den moabitischen Frauen. Die Israeliten, die haben Mischehen eingegangen mit moabitischen Frauen. Und dann sind ganz viele aus dem Volk Israel gestorben. 4. Mose 25, Vers 12. Und dann kam einer von den Israeliten und hat eine moabitische Frau vor den Augen des Volkes mit sich gebracht. Und der Enkel von Aaron hieß Pinas, hat einen Speer genommen und hat den Mann und die moabitische Frau durchstochen in seinem Eifer. Und dann heißt es in Vers 12, und ich lese mal ab Vers 10, und der Herr redete zu Mose und sprach, der Priester Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Zorn von den Söhnen Israels abgewendet, indem er in meinem Eifer mitten unter ihm geeifert hat. So habe ich die Söhne Israel in meinem Eifer nicht vernichtet. Darum sprich, siehe, ich gebe ihm, also dem Pinhas, meinen Bund des Friedens. Gottes Bund ist ein Bund des Friedens und es gilt auch für den neuen Bund. Wenn wir uns nach einem Leben sehnen, das von wahrem Frieden gekennzeichnet ist und von wahrem inneren Frieden und von wahrem Leben, dann finden wir das nur in Gott. So wie der Priesterdienst eigentlich ein Bund des Friedens war und des Lebens für die Priester, der dem zum Gedeihen und zum Wohl des Volkes dienen sollte, so gilt es auch uns Menschen. Wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu leben, dann werden wir nie inneren Frieden haben. Wir Menschen, wir alle sind vollkommen sündig. Wir alle haben Gottes Gebote gebrochen und sind deswegen Feinde Gottes. Die Bibel bezeichnet uns als Gottes Feinde. Wir sind blind und wir wollen nichts von Gott wissen. Und wir haben auch keine gute Zukunft. Aber wenn wir mit Gott leben, wenn wir ihn als unseren Herrn annehmen, dann dürfen wir wissen und darauf vertrauen, dass auch wir dann inneren Frieden haben werden. Auch in solchen Züchtigungen können wir trotzdem inneren Frieden haben und trotzdem Freude erleben und ein ewiges Leben haben in Jesus. Es reicht nicht aus, wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst oder in die Kirche. Es reicht nicht aus, wenn du sagst, ich bin doch getauft, ich habe mich doch als Kind oder so taufen lassen. Es reicht auch nicht aus, wenn du irgendwann einmal in deinem Leben irgendjemandem ein Gebet nachgesprochen hast. Du brauchst den echten Glauben, den rettenden Glauben. Du brauchst ein verändertes Herz. Du musst eine neue Kreatur sein. Du brauchst die Wiedergeburt, die Gott in dir wirken muss. Und wenn du heute Abend deinen Kopf auf dein Kopfkissen legst, dann möchte ich dich ermutigen, frag dich, schau mal auf dein Leben und frag dich, kann ich das in meinem Leben sehen? Die Bibel sagt, dass die, die ihn lieben oder Gott nachfolgen, Frucht bringen werden. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Frag dich, ist mein Leben ein verändertes Leben? Ist da Frucht zu erkennen? Das heißt nicht, dass du ein perfektes Leben führen musst, aber das heißt, dass dir die Sünde zu Herzen geht. Dass du, wenn du sündigst, das bereust und versuchst, anders zu leben. Und wenn du so ein Leben mit Jesus führst, dann bin ich überzeugt, wenn du ihm hingegeben nachfolgst, dann wirst du wahren inneren Frieden haben. Und wenn du mit Jesus lebst, dann wirst du auch echtes, ewiges Leben haben. Das sind die Segnungen eines Lebens mit Gott. Ich komme zum dritten Punkt. Kennzeichen eines gottehrenden Priesters. Und dazu schauen wir uns Vers 5b bis 7 an. Da heißt es, er war Furcht und er fürchtete mich. Und vor meinem Namen erschauerte er. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. Also hier wird der perfekte, der richtige, der gute Priester beschrieben. Es geht weiter. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Mehrere Kennzeichen von so einem guten, vorbildlichen, gottehrenden Priester werden hier genannt. Und es beginnt in Vers 5b, in dem dreimal ein ganz ähnliches Wort für die gleiche Sache genommen wird. Das heißt da, er war Furcht und er fürchtete mich und vor meinem Namen erschauerte er. Also ein Kennzeichen von einem Priester, der Gottes Namen Ehre bereitet, ist das, dass er Gott fürchtet. Und da will ich dich fragen, wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du Furcht vor Gott? Bist du dir bewusst, dass Gott, der allmächtige, souveräne Gott und Schöpfer dieses Universums ist, der alles geschaffen hat und der in einer Sekunde über dein Leben entscheiden könnte und auch deinem Leben ein Ende setzen könnte, wie er es bei Nadab und Abihu getan hat? Und wenn du Gott fürchtest, wie zeigt sich diese Furcht in deinem Leben, in deinem Alltag, wenn du zu Hause bist? Manche gehen beim Beten bewusst auf die Knie, um Gott zum Ausdruck zu bringen, dass sie ihn fürchten. Gott ist ein Gott, der gefürchtet werden will, der heilig ist. Und wir Menschen, je mehr wir uns bewusst werden, wie sündig wir sind, desto mehr Grund haben wir auch, vor Gott zu erschauern und uns zu zittern. Denn wenn er gerecht mit uns handeln würde, wenn er nicht gnädig mit uns handeln würde, sondern nur gerecht, dann müsste er jeden von uns augenblicklich sterben lassen. Es geht dann weiter in Vers 6a. Da wird der vorbildliche Priester beschrieben mit zuverlässige Weisung war in seinem Mund und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. Und hiermit wird auf die Lehre von diesem gehorsamen Priester eingegangen. Er hat zuverlässige Weisung gegeben. Für Weisung steht im Hebräischen das Wort Tora, das wir auch für die fünf Bücher Mose kennen. Also sein Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass er Gottes Wort kennt, dass er es studiert hat, erforscht hat und auch zuverlässige, wahre, richtige Weisungen, Anordnungen und Gebote weitergeben kann. Also ein Priester, der Gott ehrt, der studiert Gottes Wort, der kennt Gottes Wort und der ist auch in der Lage, Weisungen, zuverlässige Weisungen weiterzugeben. Und auch da möchte ich euch fragen, wie sieht euer Leben aus? Ihr seid auch Priester. Wenn ihr euren Kindern oder Enkel Weisungen gebt, würdet ihr sagen, dass eure Weisung wirklich zuverlässig ist, auf dem Wort Gottes gegründet, dass sie Gottes Geboten entspricht, oder ist eure Weisung eher weltlich? Unsere Weisung soll zuverlässig sein und dafür müssen wir Gottes Wort studieren und auch kennen. Und das ist ein Kennzeichen von guten Priestern. Dann geht es weiter mit Vers 6b. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Hier, der Satz bezieht sich auf den Wandel von Priestern. Der Wandel von Priestern ist dadurch gekennzeichnet, dass sie in Frieden und Geradheit leben und dass sie viele zur Umkehr von Schuld bringen. Also ein guter, gottwohlgefälliger Priester, der spricht andere auch auf ihre Verfehlungen an. Auch wenn das vielleicht Überwindung kostet, auch wenn man danach vielleicht dumm dastehen könnte, aber dem ist das Wohl der anderen Leute, für die er Verantwortung hat, wichtig. Kolosser 3, Vers 23 wird so einen Wandel, glaube ich, gut beschreiben. Da heißt es, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Also alles, was dieser Priester tut, das versucht er zu Gottes Ehre zu tun. Jede Kleinigkeit, die er macht, auch wenn es kleinere Entscheidungen sind. Kleinere Entscheidungen wie zum Beispiel, wie verbringe ich meine Freizeit? Was mache ich heute Abend? Schaue ich irgendeinen Film wieder oder lese ich vielleicht Gottes Wort? Damit ehrt er Gott. Oder soll ich heute nur ein, zwei Sätze beten, ganz kurz stille Zeit machen? Oder setze ich mich wirklich morgens bewusst hin und tue intensiv Gottes Wort studieren und Zeit mit Gott verbringen und auch intensiver beten für Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Oder auch, ich glaube, wir tun so oft uns mit irgendwelchen Unterhaltungssachen abhalten, davon ein Leben zu führen, das Gott eigentlich ehrt, indem wir auf YouTube Shorts angucken oder auf Instagram und so vergehen Stunden oder irgendwelche Spiele am Computer spielen. Aber ein Leben, das Gott ehrt, ein Wandel, der Gott ehrt, ist in allem bemüht, Gottes Namen zu ehren. Und auch mit den größeren Entscheidungen kannst du einen Wandel führen, der Gott ehrt. Bist du bereit, falls Gott es dir zeigen sollte oder ja, ins Ausland zu gehen, in die Mission zu gehen? Bist du bereit, deine Heimat zu verlassen, deine Freunde, falls Gott es dir aufs Herzen legen würde? Deine Familie? Der vorbildliche Christ trägt mit seinem Leben dazu bei, dass andere zu Gott geführt werden und führt einen Wandel, der Gott ehrt. Und dann kommt noch Vers, Kapitel 2, Vers 7. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund. Das ist wieder ähnlich wie in Vers 6 am Anfang. Und dann kommt noch, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Also ein guter Priester ist ein Bote, der Gottes Gebote mitteilt. Und wir alle sind Briefe Gottes, die eigentlich Gottes Willen mitteilen sollten an die Menschen, mit denen wir Kontakt haben. Also Kennzeichen von einem Leben, von einem Priester, der Gott ehrt, ist, dass er Gottes Gebot studiert, dass er es kennt, dass er es lebt, darin wandelt, und auch fähig ist, Weisung zu geben und Leute zur Umkehr zu bewegen. Also es auch lehrt und verkündet. Und wenn wir uns die drei Sachen angucken, dann fällt auf, das trifft alles auf Esra zu. In Esra 7, Vers 10, da lesen wir so ein bisschen das Motto von Esra. Da heißt es, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gebot des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Recht und Ordnung des Herrn zu. Ich schlage es auf. Esra 7, Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lernen. Also Esra war genau so ein vorbildlicher Priester, der sich die drei Sachen vorgenommen hat. Christus ist der perfekte, vorbildliche Priester, den wir haben. Und sein Priesterdienst an uns zeigt sich in zweierlei Hinsicht. Zum einen zeigt er sich in dem Opfer, das er für uns gegeben hat, am Kreuz, in dem er sein Leben gegeben hat. Priesterdienst ist gekennzeichnet durch Opfer. Und wir haben jetzt schon gelesen, wir alle sind Priester im ersten Petrusbrief und wir alle sollen Gott opfern. In Römer 12, Vers 1 sind die bekannten Verse: Ich ermahne euch aber, euer Leben darzubringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und da will ich euch Väter fragen, wie ihr Priester vielleicht für eure Kinder seid. Inwiefern opfert ihr euch für eure Kinder auf? Ich will euch Männer fragen in Bezug auf euren Ehepartner. Inwiefern ist euer Priesterdienst ein Priesterdienst, der sich aufopfert für die Leute, die ihm anvertraut sind, auch für den Ehepartner? Ein Kennzeichen von Männlichkeit ist nicht, dass man Muskel hat oder dass man möglichst selbstlos auftritt. Die Bibel sieht es als ein Zeichen von Männlichkeit, wenn ein Mann sich wirklich aufopfert und Christus widerspiegelt für seine Familie. In Johannes 3, Vers 16 heißt es: Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er gibt. Und wenn du deinen Ehepartner liebst, dann opferst du dich für ihn auf. Dann machst du vielleicht Sachen, die du eigentlich gar nicht willst, aber ihm zuliebe, um dich für ihn hinzugeben, um ein Priester zu sein, der dem anderen dient. Ein weiteres Kennzeichen von Priestern ist, dass sie Fürsprache tun. Die Priester für das Volk bei Gott und auch Christus macht Fürsprache für uns. Davon lesen wir in 1. Johannes 2, Vers 1. Da heißt es: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Fürsprecher oder Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Also Jesus Christus macht Fürsprache bei uns vor Gott. Oder auch Hebräer 7 bringt es zum Ausdruck, Vers 24 und 25. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Also Christus lebt, um sich für uns zu verwenden. Und da will auch ich dich fragen, als Eltern, inwiefern verwendest du dich für deine Kinder im Gebet, indem du Fürsprache tust? Ich glaube, wir Väter und wir Mütter, wir sollten täglich für unsere Kinder Fürsprache tun und so den Priesterdienst auch in unserer Familie ausüben. Ich komme noch zum letzten Punkt von der Predigt. Den habe ich genannt: Kennzeichen und weitere Konsequenzen eines Gott nicht ehrenden Priesters. Also hier kommen nochmal neue Konsequenzen. Wir lesen in Vers 8 und 9. Ich lese mal nur Vers 8. Ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg. Ihr habt viele durch falsche Weisung zu Fall gebracht. Habt den Bund Levis gebrochen, spricht der Herr, der Herrscher. Die Priester zur Zeit Malachis, die sind erstens abgewichen vom Weg, von den Geboten, die Gott ihnen gegeben hat. Und zweitens lesen wir hier, sie haben mit falschen Weisungen viele zu Fall gebracht. Also sie sind dafür verantwortlich, dass viele Israeliten zu Fall gekommen sind. Und drittens haben wir hier gelesen, sie haben den Bund mit Levi gebrochen. Die Priester, die haben ihren Dienst getan und vielleicht hatten sie sogar ein gutes Gewissen dabei. Sie haben die anderen Priester angeschaut, haben gesehen, ah, die leben ja genauso wie ich, dann wird es nicht so schlimm sein, dann wird alles gut sein. Immerhin tue ich den Dienst ja. Ich gehe ja jeden Tag in den Tempel, ich opfere ja die Stiere. Es wird schon nicht so schlimm sein, dass ich alles nicht ganz so genau nehme. Aber ihr halbherziger Dienst hat zahlreiche Juden in der damaligen Zeit zu Fall gebracht. Und dann in Vers 9 lesen wir noch: So habe denn auch ich euch verächtlich und niedrig gemacht für das ganze Volk, weil ihr meine Wege nicht beachtet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gebt. Malachi, der schreibt hier im prophetischen Perfekt, also obwohl dieses Gericht noch in der Zukunft aussteht, sieht Gott es bereits als erfüllt an und sagt: So habe denn auch ich euch verächtlich und niedrig gemacht für das ganze Volk. Und Gott hat die Priester erniedrigt, indem er ihnen ihren Priesterdienst genommen hat und den Tempel zerstört hat. Ihr halbherziger Dienst hat große Konsequenzen für sie mit sich gebracht. Und erneut werden hier zwei Gründe genannt. Und zwar, sie beachten nicht Gottes Wege, also ihnen waren die Gebote Gottes egal, und sie sahen die Person an. In 5. Mose 1, Vers 17 geht es ebenfalls um das Ansehen der Person. Da heißt es: Ihr sollt beim Richten nicht die Person ansehen, sondern sollt den Kleinen hören wie den Großen und vor niemanden euch scheuen, denn das Gericht ist Gottes. Also Ansehen der Person zu haben, bedeutet, Personen unterschiedlich zu behandeln, je nachdem, wie einflussreich sie sind oder wie wohlhabend sie sind oder ob ich einen Vorteil davon habe oder nicht. Und das haben die Priester gemacht. Wir alle, wir stehen in der Gefahr von so einem ungehorsamen Priesterleben. Das heißt im 1. Petrusbrief: Der Teufel geht umher wie einen brüllenden Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und heutzutage lesen wir auch immer wieder von solchen ungehorsamen Priestern in unserer Gesellschaft. Wir lesen von Gemeindeleitern, die in Ehebruch leben, von Frauen, die Gottes Gebote mit Füßen treten und in Gemeinden leiten oder predigen, obwohl Gottes Wort und Gebot es eigentlich klar untersagt. Wir lesen von Pastoren, die pornografiesüchtig sind oder im Ehebruch leben. Oder von Ältesten, die ihren Dienst nur ausüben, um Anerkennung und Bewunderung der Gemeinde zu bekommen. Es gibt so viele Gemeinden, die solche falschen Priester haben, die letztendlich dafür verantwortlich sind, dass Leute vom Glauben abkommen oder gar nicht erst zu Christus hinfinden. Und ich bin mir sicher, dass so ein falscher Priesterdienst, so ein schlechter Priesterdienst nicht ohne Konsequenzen sein wird. Die letzte Gemeinde, das letzte Sendschreiben in der Offenbarung ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, die als lau bezeichnet wird, als dass ihr doch warm oder kalt werdet, aber ihr seid lau. Und genau so wirkt auch der Großteil unserer heutigen Christenheit auf mich. Sie sind lau, sie haben, wenn ihr die katholischen Kirchen anguckt, Priester, die die LGBTQ-Bewegung befürworten oder homosexuell sind oder homosexuelle trauen, und auch in, ja, nicht in der katholischen Kirche, in evangelikalen Gemeinden gibt es Gemeinden, die einfach nur Gottesdienst feiern, um möglichst die Gefühle anzusprechen, die die Predigt überhaupt nicht mehr groß betonen, die Gottes Wort überhaupt nicht mehr betonen. Meine Cousine ist in der Gemeinde, auch eine Baptistengemeinde, lebt mit ihrem Freund zusammen in einer Wohnung schon seit Jahren und es wird komplett geduldet in der Gemeinde. Die Gemeinde versucht da keinen Anstoß ihr gegenüber zu sein. Aber genau das zeugt eigentlich von Lauheit, wie es auch die Priester damals gemacht haben, die Gottes Gebote nicht ernst genommen haben und sich der Verantwortung, die sie hatten, nicht bewusst waren. Ich möchte gerne nochmal die Predigt zusammenfassen. Wir haben uns das Leben von den Priestern zur Zeit Malachis angeschaut und festgestellt, dass wir ebenfalls Priester sind. Wir haben uns mit den vorbildlichen Priester beschäftigt, mit dem vorbildlichen Priesterdienst, aber auch mit den versagenden Priestern zur Zeit von Malachi. Wir können einige Sachen aus dem Predigttext mitnehmen. Der erste Punkt war die negativen Konsequenzen für die Priester, wenn sie Gott nicht ehren. Denn Sünden bringen häufig Konsequenzen mit sich. Wir haben da Hebräer 12 angeschaut, dass Gott ein Gott ist, der uns züchtigt. Auch wenn er uns Sünden vergibt, hat er ein Anliegen, dass wir in Jesu Ebenbild verändert werden und züchtigt uns, auch wenn es vielleicht manchmal schmerzhaft sein kann. Dann der zweite Punkt waren die positiven Konsequenzen für Priester, wenn sie Gott ehren. Wenn du zu diesem königlichen Priestertum dazugehörst, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du ebenfalls diesen inneren Frieden, den Gott den Priestern zugesagt hat, und dieses Leben, dieses ewige, wahre Leben in Christus. Wir haben im dritten Punkt das gehorsame Priesterleben angeschaut. Das gekennzeichnet war von drei Dingen, dass es Gottes Wort studiert hat, es kannte und versucht hat, darin zu wandeln und auch andere angesprochen hat, ein Bote war und versucht hat, andere vom Ungehorsam wegzuführen. Und der vierte Punkt war das ungehorsame Priesterleben, das nochmal ähnlich war wie die ersten Verse. Und dann haben wir weitere Kennzeichen und weitere Konsequenzen eines Gott nicht ehrenden Priesters angeschaut. Ich würde gern zum Abschluss noch mit uns beten und ihr dürft dazu, genau, wir beten zusammen und ich schließe dann ab.